Wir kennen sie als Razak aus der TNT-Serie Para, wir sind King. Zuvor hat man sie aber vor allem gehört. Seit 2013 ist sie im Hörspiel- und Synchronsprecher-Business unterwegs. Unter anderem lieh sie Findus in den Kinoproduktionen Patterson und Findus dabei ihre liebliche Stimme. 2014 begann dann ihre vielversprechende Karriere als Schauspielerin, die in der Rolle der Razak einen Höhepunkt findet. Roxana Samadi erleben wir in dem Interview nicht einfach als Schauspielerin, die ihren aktuellen Titel bewerben möchte, sondern vielmehr als eine junge Frau, die eine klare Haltung hat. Alltagsrassismus ist ein Thema, mit dem sie aufräumen möchte und klischeehafte Stories und stereotype Darstellung hat sie einfach satt. Roxana will ihre Geschichte selbst erzählen, ehrlich und authentisch. Es war ein sehr offenes Gespräch und sehr sympathisch war es auch. Wir sind beeindruckt und wir sind uns sicher, dass es euch genauso gehen wird. Aber jetzt genug von uns, hört einfach selbst. Ja, wir haben heute eine ganz besondere Ehre, weil wir haben nicht nur unseren ersten Interviewgast hier, sondern vor allem auch zum ersten Mal die wunderbare Roxana Samadi von unserer, ich würde sagen, aktuellen Lieblingsserie, oder kann man
sagen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Safe.
Wow, das ist ja eine Ehre.
Hallo Roxana, herzlich willkommen bei uns im Serientäter.
Grüße dich. Freut mich.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich habe eine Frage vorab. Das muss ich einfach direkt fragen, weil wir haben, als wir in der letzten Folge mal ein bisschen die Serie reviewed haben, die ganze Zeit überlegt, wie spricht man den Namen der Rolle, die du spielst, im Arabischen perfekt aus. Irgendwie waren wir uns nicht unsicher und ich darf ja sagen, ich habe ja arabische Wurzeln. Ich habe meine Mutter gefragt und sie meinte, Razak, oder Raza ist stumm hinten. Ich kenne den Namen nicht so richtig. Und wir haben uns dann irgendwie einfach auf Razak dann geeinigt. Und wie ist es aber wirklich?
Das mit dem Namen war ein riesiges Abenteuer, auch am Set immer. Manche haben gesagt Razak, manche haben gesagt Razak, manche haben gesagt Razak. To be honest, ich sage Razak, weil genauso wie ich Roxana sage und nicht Roxana, weil es ist nun mal, weil wir hier in Deutschland sind, ist es eben das Eingedeutsche sozusagen. Und ich darf dir ja eigentlich gar nichts erklären, weil ich habe ja keine arabischen Wurzeln. Deshalb ist es ja voll unangenehm. Ich kann jetzt nicht sagen, wie man das ausspricht. Aber also ich glaube, ich würde in die Richtung Razak gehen, aber
wahrscheinlich, ne?
Der Name hat für große Verwirrung gesorgt. Auch noch ganz schlimm, dass eine Roxana eine Razak spielt, weil das ist am Ende einfach zu Rocksack geworden.
Oh, stimmt.
Also es wurde alles komplett confused.
Das ist ja fies. Das ist ja fies.
Ja.
Also gut, okay. Das heißt, auch hier heute einigen wir uns einfach auf Razak und gut ist. Und dann weiß jeder, wer gemeint ist. Alright, perfekt. Genau. Dann haben wir das endlich mal jetzt auch mit dir direkt auflösen können. Sehr, sehr gut.
Ja, aber wir wollen natürlich auch vor allem die Rolle, haben wir jetzt kennengelernt, aber wir wollen auch natürlich ein bisschen erstmal dich als Person auch kennenlernen. Und du bist ja noch eigentlich sehr jung, kann man sagen, und bist aber jetzt schon von der Synchronsprecherrolle, Hörspielkiste jetzt zur Schauspielerei gekommen. War das eigentlich schon immer so dein Wunsch? Wolltest du gern Schauspielern oder bist du so reingeschlittert? Wie war das?
Nee, das war eigentlich schon immer mein Wunsch. Auch schon total früh. Ich hätte es auch gerne noch früher gemacht. Aber meine Eltern haben mich da so ein bisschen geschützt vor der riesigen Filmwelt als kleines Kind, was ich jetzt im Nachhinein auch ganz gut finde. Und dann durfte ich Hörspiele machen und das war für mich dann schon super toll. Und so bin ich ja dann in den Synchronbereich gerutscht und dadurch dann in eine Schauspielagentur. Aber das war schon immer der Plan und das ist auch noch weiterhin der Plan. Ich würde es jetzt auch gerne studieren. Also ich werde jetzt im September wahrscheinlich nach New York auf die Schauspielschule gehen, um das Ganze so ein bisschen abzurunden und ja. Cool.
Die Lü Strasberg, ist es die?
Mhm,
ja, exactly. Ja. Oh, man hört und kennt sie. Ein tolles Haus, auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns darüber, dass du diesen Weg auf jeden Fall auch weiterhin gehen willst. Aber wie war das jetzt auch noch genau bei Para? Also wie bist du da zu der Rolle gekommen? Hattest du ein Casting? Wurdest du angefragt? Wie war das dort?
Es war ein super langer Prozess, weil es ja ein ziemlich großes Projekt ist und wurde auch ganz lange mega geheim behandelt. ich habe über meine Agentur eine E-Casting-Anfrage bekommen. Da habe ich einfach Szenen aufgenommen und mich selber währenddessen gefilmt und das eingeschickt. Mhm. Und ich glaube, zur E-Casting-Zeit haben die 60 Mädels pro Rolle gecastet. Oh mein also Gott. Hochgerechnet sind es so 240 Mädels. Also lass mich nicht lügen, aber es war eine riesige Anzahl an Mädels, die gecastet wurden. Dann kann man mit den E-Castings immer schon ganz gut aussortieren und dann wurde ich zu einem ersten Live-Casting eingeladen. Mhm. Da haben wir dann erst erfahren, was das überhaupt für ein Projekt ist, wer die Regie macht und so weiter. Das wussten wir alles vorher noch nicht und da haben wir öfters erst einmal kennengelernt. Und da habe ich dann mit verschiedenen Mädels gespielt und dann bin ich wieder nach Hause, wusste nichts. Mhm. Und dann wurde ich nochmal eingeladen zu einem Konstellationscasting. Da habe ich die drei Mädels das erste Mal kennengelernt, weil der Sender und die Produktion und so weiter wollten uns mal zu viert auschecken, gucken, wie die Chemie ist und so weiter. Dann sind wir wieder nach Hause, wussten nichts. Und dann haben wir das Go bekommen, dass wir besetzt sind. Und dann habe ich aber tatsächlich bei noch einem Casting mitgemacht. Da wusste ich schon, dass ich besetzt bin. Aber ich war dann noch beim Casting für Hatam, der meinen Verlobten spielt. Mhm. Und da waren eben auch verschiedene Jungs. Und da haben wir dann geguckt, mit wem es gut funktioniert. Und ja, da ist es dann Walid geworden.
Ja, die Ähnlichkeit zu meinem Namen ist natürlich hundertprozentig zufällig. Ich habe nicht schlecht gestaunt. Weil mein Name, der begegnet mir, also der ist mir nicht noch nie begegnet, aber wirklich sehr, sehr selten. Und also ich habe schon nicht schlecht geschmunzelt, dass er dann, aber eine kleine Änderung hat er schon. Er heißt ja Hatam und nicht Hatam.
Hatam, ne? Ja.
Ich fand es trotzdem schön. Das ist ein schöner Name. Bin sehr einverstanden.
Ja, voll.
Ja, mega spannend, ey. Was für ein Prozess aber auch. Ich meine, das hat sich ja dann wirklich über Wochen hinweggezogen wahrscheinlich, ne?
Ja. Ich dachte auch schon zwischendrin so, oh, das E-Casting ist schon so lange her, das Thema ist gegessen. Manchmal kriegt man auch einfach gar keine Rückmeldungen. Dann dachte ich so, ja, also vergiss es, das war nichts. Aber dann...
Ja, und dann hat das geklappt. Und wie war der Moment, wie hast du davon erfahren, dass du denn auch da die Chosen One bist für die Rolle?
Oh mein Gott, das war so krass, ehrlich gesagt. Ich glaube extrem an so Schicksal und Begegnungen und Dinge, die so in den richtigen Ort fallen. Also, dass sich alles so ergibt. Und es ist wirklich eine krasse Geschichte. Und zwar in dieser Phase nach dem Konstellationscasting habe ich jeden Tag 24/7 meine Mails gecheckt. Also die ganze Zeit. Neu geladen, 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 geladen. Und dann irgendwann macht man das ja auch so routiniert, weil man denkt so, ja, es wird eh keine Nachricht, also es wird eh keine Antwort kommen und so weiter. Und ich habe auch in der Phase eine bestimmte Person auf YouTube ganz viel mir angeguckt, einfach, die ich so sympathisch fand. Und dann war mein Gedanke war so, vielleicht eines Tages so in der Filmwelt begegnet man sich mal, die Filmwelt ist ja super klein. Das habe ich mir so gedacht. Und dann bin ich mit zwei Freundinnen essen gegangen und und sitze in dem Restaurant und es war schon abends und ich habe trotzdem meine Mails gecheckt, obwohl ich eigentlich abends keine Mails mehr bekomme. Irgendwann ist ja so Ende, da kommt nichts mehr rein. Habe meine Mails gecheckt, mega routiniert und sehe plötzlich, oh mein Gott, da ist wirklich eine E-Mail. Und dann sehe ich nur so den Anfang der Mail, Roxana, du bist besetzt. Und ich war so mega entzappelt. Draußen im Restaurant richtig viele Leute und ich so zu meinen Freunden, die so, ich bin besetzt, mega crazy. Und dann war ich so, oh mein Gott, ich muss meine Eltern anrufen, renne durchs Restaurant, wer kommt durch die Türe? Diese Frau, die ich mir auf YouTube die ganze Zeit angeguckt habe, von der ich dachte, dass man sich vielleicht mal trifft, die kommt rein und ich bin raus und meine Eltern so sagen, dass ich besetzt bin.
Oh mein Gott, das gibt's ja nicht.
Das war so krass, wirklich. Also es war für mich so voll der Moment so, damn. Also echt krass. Und ja, also bei der ganzen Besetzungsgeschichte haben für mich so viele Schicksalsdinge mit eingespielt. Es war ultra verrückt. Also nach dem ersten Live-Casting. Ich hatte vor anderthalb Jahren oder so, habe ich eine ziemlich schwere Diagnose bekommen. Und in dieser Phase dieser Diagnose haben mich ganz enge Freunde der Familie Braveheart getauft. Und er hat mich dann immer Braveheart genannt. Er meinte, auf Persisch nennt er mich Shilzan, also Löwenfrau. Oder auf Englisch nennt er mich Braveheart. Und dann hat er immer gesagt, wenn ich irgendwo reinkam, meinte er immer, Braveheart ist hier und Braveheart und so weiter. Nach dem ersten Live-Casting bin ich nach Hause gekommen. Und weil ich dann ja wusste, dass Öz unser Regisseur ist, habe ich sein Instagram ausgecheckt. Und der letzte Beitrag, den er gepostet hatte, war, wie er mit seinen Kindern auf dem Klavier Braveheart spielt.
Boah, ist das krass.
Ja, das krieg ich dann dort, wenn ich es erzähle. Das war auch wieder so ein Moment. Ja.
Okay, wow. Also auch gerade für uns sehr bewegend, ehrlich gesagt. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, ey. Unglaublich. Also es war einfach irgendwie Vorsehung. Es sollte genau so kommen, wie es dann jetzt auch kam.
Ja, und das irgendwie, war
auch gut, vor allen Dingen. Einfach so unglaublich gut. Krass, ey. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, wie es dazu kam. Unglaublich. Mhm. Unglaublich. Die Mädels. Du hast ja gesagt, du hast ja dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt dann auch endlich mal die anderen Ladies kennengelernt, wer da mit dir diesen Weg dann gehen wird. Das heißt natürlich, bei 240 Casting-TeilnehmerInnen am Anfang kanntet ihr euch natürlich nicht, ne? Vorher.
Nee.
Gar nicht.
Nee.
Was ja so krass ist, was einfach eigentlich ja fast alle Meinungen zu dieser Serie eint, ist, dass diese Freundschaft so unfassbar echt ist zwischen euch, dass die so authentisch ist.
Leider hat uns an dieser Stelle die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Roxana hat uns gerade davon erzählt, wie sie die Mädels kennengelernt hat, dass sie sie vor dem Cast noch gar nicht kannte und als sie gecastet waren, sie plötzlich in einer WG zusammenleben mussten, Corona-bedingt. Also während dem Dreh von Tag 1 an bis Ende der Dreharbeit. Und was das mit ihnen gemacht hat und wie sich das auf die Serie ausgewirkt hat, das erzählt sie uns jetzt wieder selbst.
Wir glauben alle, dass es super wichtig war, dass wir zusammen gewohnt haben, um es eben so glaubhaft zu machen, weil es ist nichts gespielt. Also es ist einfach, die Chemie ist genau die, die man sieht.
Ja, mega ja. Krass. Mega krass. Das sieht man. Man sieht es. Es ist so. Du sagst es. Man sieht es einfach.
Ja, super. Und es war auch wirklich krass, weil da waren wir jetzt weniger involviert, aber für die Macher, also vor allem für uns, war die Freundschaft einfach extrem zentral. Also die Freundschaft musste funktionieren und somit waren die vier Mädels extrem wichtig und die Konstellation war mit das Tragende, damit man den Mädels gerne zuschaut und sich gerne mit denen Zeit verbringt. Und deshalb ist da auch so viel Zeit in das Casting investiert worden, damit da wirklich eine gute Gruppe gesucht wird. Und von dem, was wir von den Menschen hören, kommt das alles ganz gut an, was uns natürlich sehr glücklich macht.
Ja, absolut.
Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert.
Ja, das ist sehr schön.
Uns ist noch was aufgefallen. Und zwar haben wir natürlich im Vorhinein auch ein bisschen recherchiert und haben uns auch mal deine Kartei sozusagen angeguckt. Und da haben wir gesehen, dass du viele Sprachen sprichst, aber Arabisch nicht aufgeführt ist, was du aber in der Serie ja sprichst. Und da haben wir uns natürlich jetzt gefragt, konntest du das schon? Hast du dir das extra drauf geschafft oder wie war das?
Nee, ich konnte tatsächlich gar kein Arabisch. Ich kann nur Persisch, so als zweite Muttersprache sozusagen, aber es ist ja doch sehr anders als Arabisch. Und ich habe dann in der Vorbereitung für die Rolle mega viel arabische Musik gehört, weil ich finde, Musik ist immer so ein Türöffner zur Sprache irgendwie. Dann versteht man so ein bisschen, wie die Melodie der Sprache funktioniert. Und ich bin extrem gut mit Musiktexten, das mit auswendig lernen. Und dann plötzlich kann ich so arabische Texte und habe keine Ahnung, was ich singe. Aber ich halt. Und das war so ein bisschen meine Taktik. Und dann haben wir aber auch von der Produktion einen Dolmetscher bekommen, der mit uns Unterricht gemacht hat und mit dem wir dann die Szenen durchgegangen sind. Und das bei uns war auch das Ding und das ist auch eine besondere Sache am Set gewesen, dass wir alle Szenen improvisiert haben. Also wir haben nichts vom Skript übernommen, sondern alle Dialoge waren frei improvisiert. Aber jetzt improvisier mal, wenn du kein Arabisch kannst, auf Arabisch. It doesn't work.
Überhaupt nicht.
Und deshalb mussten wir uns immer vor den arabischen Szenen, und es war wirklich aufwendig, hinsetzen mit der Regie, dann erstmal die Szene auf Deutsch durchgehen, dann mit dem Dolmetscher auf Arabisch und dann das auf Arabisch draufpacken, um es dann in der Szene zu spielen.
Und wie auch, ne? Also es ist schon krass. Also ich muss sagen, dass also wie schon gemerkt, also Arabisch kann ich so ein bisschen. Und ich hätte wirklich sofort unterschrieben, dass du das einfach beherrschst. Also so gesagt, so, es ist halt, also ich habe natürlich, ich hab einen anderen Dialekt, aber es war so, ich so, ja, safe einfach, klar. Überkraft. Geil. Also das ist natürlich jetzt, das setzt dem Ganzen natürlich noch ein Krönchen auf, dass ihr das dann da so organisch und so aufwendig denn auch habt, entwickelt es natürlich schon Wahnsinn.
Gott, es ist alles, was ich wollte, wirklich. Alles, was ich wollte, war, dass mir später nach der Serie irgendein Arab sagt, Mashallah.
Mashallah, hast du. Also, hast
das
du
kann ich abhaken.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Richtig krass. Auch so die Szenen mit dem Vater und so, das war schon alles auch so berührend und so sweet und irgendwie so, wow, ey. Toll. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ach, oh, krass. Aber es gibt ja auch etwas ernstere Themen in der Serie. Und unter anderem wird ja da auch immer an verschiedenen Stellen so über so Alltagsrassismus so ein bisschen gesprochen, so ein bisschen angetickert, so, ne? Und das sind ja auch Dinge, die so Menschen, die vielleicht irgendwie so rein optisch gesehen irgendwie einen Migrationshintergrund haben, ja auch immer mal wieder begegnen, hört man zumindest. In der Serie sieht man davon an einigen Stellen was. Und da haben wir uns auch so ein bisschen gefragt, wie ist es so bei dir persönlich? Hast du da selber in deinem Leben auch schon so Erfahrungen gemacht? Kannst du da irgendwie so relaten?
Ja, voll. Das ist was mich extrem begleitet. Also ich muss schon sagen, dass ich hier in Köln und auch in dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, in einer krassen Bubble bin. Also ich bin hier mega behütet und weil ich auch in dem Viertel zum Kindergarten, Grundschule, weiterführende, alles hier hat hier stattgefunden, ist super behütet. Aber ich merke, sobald ich aus der Bubble rausgehe, werde ich anders wahrgenommen, werde ich anders angeguckt, wird mit mir anders gesprochen. Und ich merke das aber auch ganz viel so bei Familienmitgliedern. Also meine kleine Cousine in Berlin zum Beispiel, der begegnet das super viel und da werde ich halt immer so protective und ich würde sie immer so gerne davor beschützen. Aber was soll ich von hier aus machen? Oder mein Cousin aus dem Iran war mal zu Besuch und ist krass angegangen worden. Da war ich so 15. Und das hat mich so fertig gemacht, dass ich ihn da nicht schützen konnte davor, dass ich da so hilflos war. Und generell ist es für mich ein krasses Thema, weil bei mir ist ja das Ding, dass ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Hatem, aber bei mir, ich bin halb deutsch, halb iranisch. Also meine Mama ist Deutsche, mein Papa ist Iraner. Bist du auch halb, oder?
Meine Eltern sind beide, also aus Ägypten ist mein Vater und meine Mutter aus Tunesien. Und die haben sich aber beide in Berlin kennengelernt. Also irgendwie so auch so ein Hybrid-Dasein auf jeden Fall.
Ja, weil bei mir herrscht einfach schon mein ganzes Leben lang so eine krasse Unzugehörigkeit. Also in Deutschland bin ich keine Deutsche, im Iran bin ich keine Iranerin. Was bin ich denn jetzt?
Oh, ja.
Und ich finde es so verrückt, weil in unserer Gesellschaft gibt es ja immer so ein krasses Bedürfnis, alles zu benennen, alles zu labeln, allem einen Stempel zu verpassen. Aber absolut. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht einem, der in Berlin geboren ist, dessen Mutter Russin und aus Paraguay kommt, dessen Vater Chinese und Iraner ist, den kannst du nicht labeln. Da kannst du nicht sagen, der ist Chinese. Weil das ist er nicht.
Ja, stimmt.
Ich hab damit persönlich wirklich so zu kämpfen, weil es nervt einfach.
So
genauso
ist es.
Mit Sexualität. Genauso, wenn jetzt eine Frau küsst. Und sofort kommt die Frage, ist die lesbisch? Ist die jetzt bi oder ist die lesbisch? Bro, who cares? Sie hat eine Frau geküsst. Morgen küsst sie vielleicht einen Mann. Übermorgen küsst sie einen Hund.
Ja.
Und?
Ja. Es ist einfach, es ist den Leuten einfach nicht egal, obwohl es ihnen egal sein sollte. Und das ist es.
Ja, das ist doch so krass.
Und du sagst es auch vor allen Dingen natürlich, auch das beschreiben natürlich viele Leute, dass sie eben genau das, was du sagst. So, es ist ja, also hier akzeptiert man mich nicht als Deutschen, aber wenn ich halt irgendwie in dem Land meiner Eltern bin oder eines Elternteils von mir, dann bin ich halt da immer die Deutsche oder der Deutsche, ne? Ist halt so abgefahren, ne? Ja. So. Ja, sehr,
vor allem
sehr
man sieht dir ja auch, also bei dir wird es ähnlich sein, man sieht einem auch sofort an, dass du Tourist bist. Allein die Art und Weise, wie sie uns kleiden oder so, die sind so, den ziehe ich sowas von ab.
Ja.
Wirklich im Iran auf dem Bazar, ich werde abgeschoben.
Safe, ja klar.
So
bei mir sagt immer bei mir sagen sie immer, red einfach nicht. Rede kein Deutsch, sowieso nicht, aber red auch kein Arabisch, weil das verrät dich auch. Also einfach nur still daneben laufen und ruhig. Gar nicht irgendwie groß, sag nur, was du willst und den Rest machen wir. Ja, unglaublich. Ja, schön. Das ist so krass, glaubt einem hier wahrscheinlich keiner, ne? So, dieser denken ja dann irgendwie so, ja, wie ist doch dein Zuhause? Und so, ja, Dicky, mein Zuhause ist doch hier.
Ja, die denken, da tauchst du richtig ein, so, da bist du dann ja, Camouflage.
Genau. Ist einfach so ein riesengroßer Quatsch. So richtig Quatsch. Und deswegen ist es ja eigentlich auch so wichtig, dass das auch immer wieder ruhig mal thematisiert wird und gerade auch in einer Serie wie jetzt Pada, wir sind King, die ja auch, ich sag mal, viele Bereiche, viele, viele Leute ja auch erreicht und wahrscheinlich wird diese Serie auch ihren Beitrag dazu beitragen. Denkst du nicht auch?
Voll. Ich finde das Schöne bei Pada ist, dass es so subtil ist. Mhm. Also es wird, egal um welches Thema es jetzt geht, es schneidet ja viele Themen an, unter anderem Alltagsrassismus oder Sexismus, Feminismus, all sowas, aber so subtil, also sehr organisch. Und ich finde, was im Moment passiert, das ist total interessant zu beobachten, ich habe das Gefühl, es bewegt sich total viel, auch in der Filmbranche, in Richtung Diversität, in Richtung, dass man das mehr supporten will, mehr unterstützen will. Mhm. Und ich finde, es ist super schwierig zu erkennen, was jetzt eine Alibi-Diversität ist und was jetzt so eine Quotendiversität ist. Und so, ja, wir brauchen jetzt noch ein, zwei Türken, dann haben wir das auch von der Liste gehakt. Ja. Und was sozusagen sich wirklich in den Köpfen der Menschen verändert. Und bei Pada ist das nicht so, wir sind divers. Wir haben einen diversen Cast. Wir sind so. Sondern es ist so, es ist einfach so. Fanta ist lesbisch. Wird nicht groß thematisiert. Es ist einfach so. Sie lebt es einfach auf. Hadra ist arabisch. Und es ist einfach so.
Ja.
Jazz ist deutsch. Und wir sind einfach so befreundet, ohne dass das großartig thematisiert wird. Und ich finde, das ist so das Schönste, dass es so organisch in die Gesellschaft getragen wird und dass so gezeigt wird, yo, wir können einfach sein. Ja. Einfach sein.
Wow, ja. Man könnte es auch nicht besser sagen, als du es jetzt gerade sagst. Absolut. Ja. Absolut. Das sind so die Dinge, die diese Welt einfach braucht und die einfach auch vor allen Dingen jungen Leuten so bei ihrer Persönlichkeitsfindung ja auch einfach helfen würde, wenn sie sich über solche Dinge erstmal keine Gedanken mehr machen müssen, weil sie, was das angeht, was jetzt Heimat angeht, einfach schon angekommen sind. Und es ist so schön, dass es eben genau in der Serie auch so wundervoll herausgearbeitet wird und eben nicht so großartig plakatiert wird, sondern ey, das ist einfach so. Es wird nicht gesagt, warum, wieso, weshalb. Ey, wir sind hier, wir sind vier Freunde und das war's. Ja, so. Damit hat sich die Geschichte erledigt für uns und wir kümmern uns um die Dinge, die halt uns jetzt hier so drumherum so begegnen, die ja auch nicht ohne sind in der Serie.
Ja, und das Schöne ist, das ist ja einfach nur ein Abbild der Realität. Also es ist einfach nur, wie tatsächlich Deutschland gerade aussieht und heute aussieht. Und also ich bin seit 20 Jahren hier und ich lebe ganz normal hier. Ja. Also für mich ist das jetzt kein großes Thema. Und so sollte es sein. Ja. Das machen aber nicht viele Serien und das machen nicht viele Sender, dass sie wirklich die Realität abbilden.
Ja, leider.
Ganz oft wird an irgendwas festgehalten und die Realität wird einfach verleugnet. Die Leute laufen einfach mit geschlossenen Augen so durch die Gegend und gucken sich höchstens mal Filme von vor 80 Jahren an und stellen es dann genauso durch, weil wir machen ja alles so, wie wir es schon immer gemacht haben und wir werden auch nie was verändern.
War ja immer gut, hat ja nie geschadet. Ja, so. Bloß nichts anpassen. Ja, wie gut.
Ja, genau.
Wie gut, dass ihr da einen anderen Weg gegangen seid. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, ich hoffe, das geht weiter so, aber ich denke auch.
Also insofern gibt es zumindest da in dem Bezug Parallelen zu der Figur, zur Serie, aber gibt es auch noch irgendwie andere persönliche Bezüge irgendwie? Also wie gut kannst du dich identifizieren quasi mit deiner Rolle, jetzt mal abgesehen von dem gesellschaftlichen Thema?
Ich kann mich schon mit ihr identifizieren, also so ihre Gefühlslage und so weiter kann ich grundsätzlich nachvollziehen, aber was sie ja, also naja, ihr Antrieb ist ja so ein bisschen, ich will meinen eigenen Weg gehen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Art und Weise, wie sie den eigenen Weg gehen möchte, das wäre nicht meine Art und Weise. Also das ist unterschiedlich. Zum Beispiel, dass ja für sie das Heiraten essentiell ist, um ihren eigenen Weg zu gehen, weil das für sie so ein Schritt in die Selbstständigkeit ist, Schritt in die Freiheit, Schritt in die Ich-habe-mein-Leben-im-Griff-Position sozusagen. Und das würde ich nicht so machen, aber ich kann das grundsätzlich schon nachvollziehen und ich verstehe sie da.
Ja.
Und ich bewundere sie auch. Ich bewundere sie auch, dass sie so kämpft und auch gegen den Strom schwimmt und da eben bei ihren Prinzipien bleibt.
Mega spannend, auf jeden Fall. Sie ist ja auch so ein bisschen so der Fels in der Brandung für die Mädels, ne, für die Freundinnen. So, also vernünftig, also definitiv die vernünftigste. Vernünftig weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt so sagen könnte. Sie macht ja schon so ein paar Sachen mit und so, ne, so gerade so in der zweiten Hälfte der Staffel, da passieren ja so ein paar Dinge. Aber es ist auf jeden Fall, kann man schon sagen, so ein bisschen immer so die Gute in dem Ganzen, die so ein bisschen das gute Gewissen ist und die Vernunft, die so ein bisschen sagt, so, ey, passt auf und macht keinen Scheiß und hilft auch irgendwie ganz krass. Und ja, also insofern ganz, ganz spannend zu sehen. Ja. Mhm.
Und sie ist ja auch sozusagen der extreme Gegenpol zu Hadra. Mhm. Also
oh ja.
Hadra und Razak sind ja eigentlich die zwei Pole, zwischen denen sich das Ganze abspielt. Ja, und somit ist es total interessant, das so zu beobachten, wie sich das entwickelt und wie auch die anderen Mädchen da so ihren Platz finden und auch hin und her gerissen sind zwischen den beiden. Also es ist ja immer wieder dieses, aber Razak sagt das. Mhm. Und dann ist Hadra wieder so, nein, wir machen das so. Und dann
genau.
Ist es ja das totale Hin und Her die ganze Zeit.
Es ist so und definitiv so stark und so tief die Freundschaft ja auch ist. Man sieht aber, dass es auch nicht ganz rund läuft die ganze Zeit. Aber das kann man sich ja dann auf jeden Fall reinziehen, wenn man die Serie noch nicht gesehen hat. Wir haben sie ja schon wärmstens empfohlen. An dieser Stelle natürlich auch nochmal eine ganz, ganz herzliche Einladung dazu, sich diesen Titel reinzuziehen. Wenn nicht, ist es eh schon unverschämt genug. Macht es, schaut es einfach. Es ist unfassbar mitreißend. Wir kommen so ein bisschen in Richtung Ende unseres Interviews und haben noch so ein bisschen so allgemeinere Fragen, die wir dir gerne stellen würden, wenn du nichts dagegen hast.
Ja, unbedingt.
Und zwar würde uns interessieren, ganz grundsätzlich als Schauspielerin, gibt es Dinge, die du niemals machen würdest oder machen möchtest?
Ja, ich habe jetzt auch gerade was abgelehnt, weil mir das viel zu klischeebehaftet war. Und zwar einfach so klischeebehaftete Rollen, wo wir auch schon vorher drüber gesprochen haben. Es war eine Rolle, ein afghanisches Flüchtlingsmädchen, Kopftuchträgerin in Deutschland und sie war so super klischee-mäßig dargestellt und hat so super klischeebehaftete Sachen gesagt, die null in die Tiefe gehen, die nichts mit der Realität zu tun haben und darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Ich finde, das Bild der Migranten in Deutschland ist sowieso schon so zerstört worden von allen möglichen Seiten, dass ich nicht glauben kann, dass es wirklich Menschen gibt, die das noch weiter unterstützen und die noch weiter dieses Bild emphasizen, also betonen und weiter in die Welt setzen. Mhm. Sondern es ist jetzt Zeit, andere Dinge zu zeigen über die Migranten. Klar gibt es auch Menschen, die diese Klischees unterstützen, sonst gäbe es keine Klischees. Ja. Aber es gibt auch die andere Seite und es ist jetzt an der Zeit, die andere Seite zu zeigen, weil vom ganzen Rest haben wir genug gesehen und gibt es genug, uns anzugucken und das werde ich nicht
dafür
mehr machen.
Bist du auf jeden Fall schon mal nicht mehr zu haben, was ja sehr stark ist. Aber im Gegensatz denn dazu, was würdest du beruflich unbedingt mal machen?
Jetzt rein mit dem Schauspiel?
Ja, ja.
Also so richtig klischee-mäßig. Also ich liebe Reiten, also ich bin so, als Kind bin ich mega lange reiten gegangen und ich würde mega gerne mal so mit einem Pferd drehen. Dann fände ich super, meine persische Prinzessin zu spielen. und ich liebe privat auch singen, habe super lange Gesangsunterricht genommen. Deshalb würde ich auch super gerne mal singen in einem Film. Also zusammengefasst würde ich gerne eine reitende persische Prinzessin, die singt.
Ja, großartig, großartig. Also an alle Drehbuchautoren da draußen, hört hin und legt das Ding hin und dann kriegt ihr die Zusage definitiv, safe. Das darf dann ruhig auch ein bisschen cheesy werden dann auf jeden Fall. Ja, geil.
Of course.
Ja, geil, geil, geil.
Würden wir auch gern sehen, auf jeden Fall.
Ja, klar. Ganz klar.
Hast du denn jetzt schon quasi als Profi vielleicht irgendwie Tipps für Nachwuchsschauspieler, Schauspielerinnen, bei denen du irgendwie sagen kannst, okay, Leute, die Erfahrung habe ich schon gemacht, spart euch das oder das hat mir voll geholfen, macht es auch? So Top 3 vielleicht?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste, wenn man den Beruf machen möchte, ist, dass der Wille da sein muss. der Wille muss da sein, weil das ist so ein steiniger Weg und das ist so ein hartes Pflaster. Und wenn der Wille nicht da ist, dann wird es nicht funktionieren. Und wie gesagt, ich glaube ja an Schicksal und ja. Glück und so weiter, aber man kann sich ja trotzdem die Dinge immer so legen, dass wenn das Schicksal dann da ist, es einen mit auf die Welle ja. nimmt. Das heißt, immer weitermachen, immer weiter lernen, weiter lesen, weiter fortbilden, weiter Sachen gucken, weiter ins Gespräch gehen, suchen, auf die Suche gehen, ständig auf der Suche sein ja. und irgendwann wird das Glück kommen. Wenn man nicht aufhört zu suchen, dann wird das Glück kommen. Ich glaube da zu 100% dran und man wird zwangsläufig besser. Mhm. Man kann nicht besser mhm. werden. Und deshalb immer weitermachen, langen Atem haben und es werden Absagen kommen, es werden Enttäuschungen kommen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen, weiter, Hammer. Weiter, weiter und dann wird das so.
Hammer. Ja, sehr, sehr gut. Uns interessiert natürlich auch, weil du ja sagst, auch immer weitermachen und weiterbilden und so weiter. Was machst du gerade? Ich meine, Para ist ja jetzt erstmal off natürlich, ist ja klar. Was machst du gerade? Was kann man von dir jetzt als nächstes erwarten?
Ich mache abgesehen von Schauspiel noch Comedy. Also ich mache mit dem WDR so Comedy-Clips.
Okay.
Und da ist jetzt gerade einer rausgekommen, wo es auch um Labeling und so weiter geht. Also so um Benennen und Labeling. Mhm. Die kann man bei WDR For You sehen. Die schreibe ich selber, mache selber Regie, bin im Schnitt. Von vorne bis hinten bin ich da in der Produktion dabei. Genau, das sind so meine Eigenproduktionsbabys.
Cool.
Und generell schreibe ich viel. Ich sitze gerade an einem Drehbuch, aber das ist noch total in den Kinderschuhen und sowas dauert ja ewig. Mhm. Also das ist einfach nur ein Anfang und das wird wahrscheinlich noch Jahre, Jahre dauern. Aber daran sitze ich gerade und dann werde ich jetzt in 2 Wochen oder so drehe ich nochmal und dann gehe ich auch schon nach New York auf die Schauspielschule.
Hammer. Hammer krass. Das heißt, du könntest dir theoretisch deine eigene Geschichte schreiben dann. Ich meine, ey, wenn da jetzt irgendwie keiner was macht, dann Pech, dann macht man es einfach selber. Letzten Endes.
Ja. Ja, also ich finde wirklich, ich möchte, also warum ich das Drehbuch in erster Linie schreibe, ist, dass ich es unbedingt lernen möchte. Ja. Also ich möchte unbedingt das Werkzeug in der Tasche haben. Und ich habe so viel gelesen jetzt, das gesamte Jahr, also seit Pada abgedreht ist, habe ich so viel gelesen zum Drehbuchschreiben und so weiter und habe einfach gemacht und viel geschrieben. Weil ich finde, vor allem Menschen wie wir, die manchmal zu kämpfen haben mit diesen Stereotypen, sollten sich das Werkzeug einfach selbst anarbeiten und dann einfach selbst machen. Wenn die Geschichten nicht von anderen erzählt werden, wer soll sie sonst erzählen? Dann machen wir es halt. Mhm. Dann erzählen wir halt unsere Geschichten.
Ja.
Und das ist so eine Power, die man haben kann. Und ich will die unbedingt haben. Ich will in der Lage sein, dass wenn ich irgendwas sehe, wenn ich irgendwie das Bedürfnis habe, eine Geschichte daraus zu tun in die Welt, dass ich die Mittel dazu habe. Und deshalb, wie gesagt, mit diesem Weiterlernen, möchte ich unbedingt lernen und Herr dieser Mittel werden, damit ich das wann immer nutzen kann.
Stark. Super, super stark und super spannend auf jeden Fall. Da werden wir dir definitiv an den Lippen hängen und schauen, was da noch alles irgendwie so aus deiner Feder oder wo auch immer dann so kommt. Mega gut.
Hoffentlich wird das alles.
Ja.
Also wir glauben auch daran, wenn man genug will, wird es.
Klar.
Und du scheinst auf jeden Fall genug zu wollen.
Klar.
Es kommt sehr viel Energie hier rüber. Es macht
auf
Spaß.
Jeden Fall. Auf jeden Fall.
Aber wenn es jetzt nichts von dir selbst ist, von anderen, hast du eine Lieblingsserie oder gibt es etwas, was du gerade schaust oder aktuell unseren Hörern empfehlen könntest?
Ich habe so einen krassen Lieblingsfilm und ich vergesse ihn einfach immer wieder. Ist das krass? Oder
weißt du noch ungefähr, worum es ging?
Also, naja, es gibt mehrere Lieblingsfilme. Ich habe so einen Lieblingsfilm, der mich jedes Mal mega ergreift. Ah, oh mein Gott. Wie konnte ich es vergessen? Tutsi.
Tutsi.
Ich weiß nicht,
ja, klar.
Classic.
Klar.
Und ich komme immer nicht auf den Namen, ich weiß auch nicht, aber ich finde das ein Hammerfilm, ist einer meiner Favorite-Filme und Catch Me If You Can finde ich auch richtig gut, also ist immer wieder amusing, habe ich jetzt gerade geguckt, deshalb ist er mir gerade im Kopf. Und so serientechnisch Habe ich im Moment nichts geguckt. Ich gucke gerade viele iranische Filme in Vorbereitung auf mein nächstes Projekt. Und was total spannend ist, dass ich das voll für mich entdecke gerade. Also ich finde, die Iraner machen auch echt gute Filme. Mhm. Und ich sehe teilweise sogar Parallelen zu Para und durch die Art und Weise, wie die das machen. Das ist super interessant. Mhm. Also viele iranische Filme, aber damit werden jetzt wahrscheinlich die Hörer nicht so viel anfangen können. Aber ja, Tootsie finde ich ist ein richtig guter Classic und auch Catch Me If You Can.
Cool, also hier zwei Filmempfehlungen auf jeden Fall. Ja, super gut. Wir sind jetzt hier schon am Ende angelangt. Wir können dich natürlich hier nicht rauslassen, ohne noch eine allerletzte Frage zu stellen. Und zwar, wird es eine zweite Staffel von Para, wir sind King geben?
Dazu dürfen wir leider noch nichts sagen.
Ihr dürft nichts sagen, das haben wir uns fast gedacht. Es war mal ein Versuch wert.
Also wir wissen auch selber tatsächlich noch nichts, aber die Serie endet ja offen, also die Möglichkeit besteht, aber wir wissen es noch nicht.
Sie endet vor allen Dingen ziemlich knackig und insofern ist es natürlich für uns umso ja, high und wichtiger, irgendwie zu wissen, wie es da weitergeht, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und gut, dann bleiben
aber
wir weiterhin.
Wenn du es uns nicht sagen kannst, dann müssen wir wohl warten.
Dann bleiben wir einfach weiter gespannt. Ja. Wir danken dir auf jeden Fall für dieses super spannende Gespräch. Wir haben in dir auf jeden Fall eine junge Frau, die schon sehr, sehr vieles Großes auf die Beine gestellt hat, kennengelernt, mit starken Ambitionen, einer ganz klaren Mission und einem Blick nach vorne. War super beeindruckend für uns und für unsere Hörer ganz sicherlich auch. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke an dieser Stelle, Rossana. Dankeschön.
Vielen Dank euch. Es hat mir total viel Spaß gemacht.
Ja, uns auch. Und dann drücken wir die Daumen für alles, was jetzt noch kommt. Wie gesagt, wir bleiben da definitiv auf deiner Spur und vielleicht dann zu späterer an anderer Stelle, ich weiß ja nicht, irgendwie in ein paar Wochen, Monaten, wann auch immer, treffen wir dich vielleicht nochmal hier wieder. Uns wird's freuen. Und ja, bis dahin. Mach's gut. Vielen, vielen Dank.
Bestimmt. Die Welt ist so klein. Alles Gute euch.